Bevor wir mit der Folge starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, die Werbung. Die neuen KI-Services der Bibox erweitern das digitale Schulbuch um hilfreiche Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz. Mit dem KI-Aufgabenvorschlag erhalten Sie auf Knopfdruck Vorschläge für textbasierte Aufgaben auf Grundlage der Schulbuchinhalte passend zum aktuellen Abschnitt. Und bei der Korrektur unterstützt die KI-Korrekturhilfe mit KI-gestütztem Feedback zu textbasierten Antworten Ihrer Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel zu Inhalt, Ausdruck, Rechtschreibung sowie Grammatik. Wie das konkret aussieht und wie Sie die Funktionen sinnvoll einsetzen, zeigen wir in unseren kostenlosen Webinaren. Melden Sie sich jetzt an unter www.bibox.schule/webinare. Und nun geht es weiter mit der Doppelstunde und Florian Nuxoll.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Mein Gast heute ist Staatssekretärin Sandra Boser vom Kultusministerium in Baden-Württemberg. Und wir werfen gemeinsam einen Blick auf den aktuellen Stand der Digitalisierung. Wie läuft es nach dem Digitalpakt 1 und jetzt auch mit Digitalpakt 2? Und wie sieht es eigentlich aus mit der Ausstattung an den Schulen? Aber noch viel wichtiger natürlich auch, was macht man damit? In Baden-Württemberg ist jetzt das neue Fach Informatik und Medienbildung eingeführt worden. Es gibt ähnliche in vielen anderen Bundesländern oder sie werden noch eingeführt. Und wir sprechen aber auch über Bildungspläne, Lehrpläne, Kerncurricula, wie diese in Zukunft aussehen müssen. Die müssen agiler werden. Muss man da weg von starren Vorgaben, wie es zum Teil ja auch schon der Fall ist, hin zu mehr auch Projektarbeit und 21st Century Skills. Und apropos Skills bzw. Kompetenzen, ich habe jetzt in den letzten Wochen mal wieder ein bisschen mit KI herumgespielt und einige von Ihnen kennen wahrscheinlich Suno, eine lead-generierende KI. Und das war in der Vergangenheit eine nette Spielerei. Aber ich hatte es jetzt ein Jahr lang nicht ausprobiert und war noch überrascht. Also die Lieder, die dort erstellt werden, hören sich immer professioneller, immer mehr nach wirklichen, menschlich erstellten Liedern an. Wie bin ich vorgegangen? Ich hab einfach den Text, die Transkription dieses Interviews bei ChatGPT reingegeben und gesagt, erstelle mal Lyrics für einen Deutschrap-Song und das Ganze dann bei Suno hochgeladen. Einfach mal reinhören. Und am Ende dieser Folge habe ich nochmal zwei Versionen. Einmal deutsche Liedermacher und einmal 60er-Jahre-Pop. Wir hören einmal in den Deutschrap rein und dann geht es direkt weiter mit dem Interview mit Frau Boser.
Schule muss sich ändern, Schule muss sich drehen. Nicht nur Hardware kaufen, sondern echt verstehen. Hey. 1+1 = 2, Wissenschaft zählt. Hey. In einer Welt, die sich durch Infos quält. Wir brauchen Resilienz, hey. Kompetenz und Mut. Dann wird die Zukunft für die Kinder gut. Digitalpakt läuft doch, Glasfaser fehlt oft. Haben wir auf zu viel Technik gehofft? Tablets sind da, doch die KI schreibt den Text. Die Lage im Zimmer ist manchmal verhext. Drum gibt's jetzt ein Fach, Informatik startet früh. Medienbildung ohne allzu viel Mühe. Von Klasse 5 an coden und denken, um den digitalen Strom zu lenken. Das war der Talk, die Richtung ist klar. Wir machen die Schüler für morgen startklar. Nuxoll und Boser, Punkt und Schluss. Bildung ist kein Kann. Bildung ist ein Muss. Das war der Talk, die Richtung ist klar. Wir machen die Schüler für morgen startklar. Nuxoll und Boser, Punkt und Schluss. Bildung ist kein Kann, Bildung ist ein Muss.
Frau Boser, wir haben uns vor 2 Jahren zum ersten Mal auf einem Podium gesehen von Journalismus macht Schule beim SWR. Damals war KI noch so ein bisschen neuer und weiß, sind da und so ins Gespräch gekommen. Brauchen wir Pflichtfortbildung? Sie sagten, Pflichtfortbildung sind Sie nicht der Fan von. Ist das immer noch so, wenn wir rund um KI sprechen, oder würden Sie sagen, vielleicht müssen wir doch mal eben es mindestens so anbieten, dass es wirklich nimmt?
Also wir schauen uns das Thema Pflichtfortbildung regelmäßig an und die Frage ist halt schon, in welchem Kontext wollen wir dann die Pflichtfortbildung, weil momentan auch an ganz vielen Stellen gefordert wird, es braucht Pflichtfortbildung im Bereich Demokratiebildung, im Bereich Medienkompetenz, im Bereich KI. wo es einfach schwierig wird irgendwann. Und ich glaube schon, wir müssen eher dieses Gefühl vermitteln, was braucht es eigentlich, damit wir unsere Kinder und Jugendlichen in dieser digitalisierten Welt gut mitnehmen können, damit wir als Erwachsene fit sind, ihnen diese Inhalte auch beibringen zu können. Und da sehe ich schon, dass auch ganz viele Lehrkräfte ja engagiert dabei sind und sich fortbilden und auch ihr Kollegium fortbilden. Und am Ende liegt es natürlich auch an unseren Fortbildungen. Sind die so attraktiv, dass ich da hingehen will? Also immer aufzuschauen, wie schaffe ich es mit niederschwelligen Angeboten, Lehrkräfte zu erreichen? Jetzt Beispiel bei Telly oder bei anderen haben wir immer Taskcards hinterlegt, wo so kleine Online-Schulungen drin sind. Also unser Auftrag momentan, Fortbildungen so zu gestalten, dass man gern hingeht und dadurch dann die Breite der Lehrkräfte zu erreichen.
Okay, also über Attraktivitätssteigerung. Wenn wir jetzt mal so gucken, Digitalpakt 1 ist ja jetzt abgefrühstückt, Digitalpakt 2 kommt. Was ist der aktuelle Stand der Digitalisierung mit Baden-Württemberg? Würden Sie sagen, wir sind angekommen? Gibt es noch irgendwo Punkte, wo viel Entwicklungsbedarf ist? Oder genau, einfach mal Ihre Einschätzung.
Bei 4000 Schulen haben wir natürlich kein einheitliches Bild in Baden-Württemberg. Das muss man einfach zugestehen. Und wir haben innerhalb der Schularten unterschiedliche Tiefen, was Digitalisierung angeht. Es gibt natürlich auch immer noch Diskussionen, brauche ich beispielsweise in der Grundschule überhaupt digitale Angebote, wo ich sage, ja, zumindest ein Ranführen und ein Schauen, wie kann ich das auch einsetzen, um zu differenzieren, um die Kinder gut zu begleiten. Also die Tiefe der Digitalisierung ist schon extrem heterogen. Was die Ausstattung angeht, muss ich ehrlich sagen, ich mache mir da jetzt zwar auch ein Bild vor Ort, aber das ist ja dann immer so ein, wie soll ich sagen, schwierig, das dann tatsächlich. Deswegen verlasse ich mich auf die Zahlen. Und die Zahlen, die wir jetzt so erhoben haben, dass 98% der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind, dass die Schulleitungen das auch nicht mehr als Problem sehen, die digitale Ausstattung. Wir müssen sicherlich schauen, dass das Thema Glasfaser an Schulen im Blick bleibt. Also wir nicht uns darauf ausruhen, dass jetzt WLAN irgendwie funktioniert und stabil läuft, weil wir natürlich mit mehr Angeboten und mit mehr Möglichkeiten auch höhere Bitzahlen brauchen, um das wirklich auch sattelfest umsetzen zu können. Aber ich glaube, in Baden-Württemberg, zumindest sagt es auch der VBE zuletzt, sind wir auf einem sehr guten Weg. Und jetzt geht es wirklich darum, die Breite zu erreichen, um auf eine Kultur der Digitalität herzustellen.
Das finde ich spannend. Also als wir vor 2 Jahren noch da waren, war ich ein bisschen auf anderen Schiene. Da war ich auch, wir müssen mehr Endgeräte in die Schulen haben. Jetzt gerade aus meinem Klassenzimmer verschwindet das Tablet, weil sobald die Schüler Zugang zum Tablet haben und zur KI haben, ist es mit wahnsinnig viel Classroom-Management verbunden, sie zu überzeugen, mach es selbst und lass sie den Text nicht von DeepL übersetzen oder gleich von ChatGPT schreiben. Es ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein Zwischenstadium, weil wenn wir dann bald wirklich gute, adaptive, intelligente Systeme haben, wie jetzt mit dem AIS-System, was dann kommt, dann wiederum brauche ich es gerade. Und das ist immer sehr schwer, Kollegen zu vermitteln. Vorletzte Folge hatte ich Katja Krei aus Reutlingen als Gast und die sagte, sie lag 10 Jahre ihrer Schulleitung im Moor, wir brauchen eine 1:1-Ausstattung. Dann hatte sie 1:1-Ausstattung und dann sagte sie auf einmal zur Schulleitung, eigentlich sollten wir das vielleicht doch nicht immer haben. Ist das zu viel Wandel, zu viel Veränderung? Das ist schwer, die Leute da mitzunehmen. Wie kann man das so als Ministerium steuern? Ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber begleiten.
Begleiten ist wahrscheinlich so die richtige Möglichkeit. Also zum einen natürlich Möglichkeiten zu schaffen, dass ich beispielsweise solche Tools datenschutzkonform und souverän im Unterricht einsetzen kann und mir nicht darüber noch irgendwelche Gedanken machen muss. Kann ich jetzt da eigentlich das System nutzen und passt das zu meiner Schülerinnenschaft? Das andere sind mit FAQs, mit Fortbildungen zu begleiten und zu schauen, wie kann man das machen. Und ich glaube tatsächlich, dieses Analoge versus Digitale ist momentan wirklich eine Herausforderung, das gut hinzubekommen, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was machen die SchülerInnen, wenn sie jetzt digital arbeiten, da auch drauf zu gucken, dass kein Digital Divide entsteht, weil das natürlich auch was ist. Also wir wissen ja, hat sich tatsächlich auch verändert. Letztes Jahr, wenn Sie mich da noch gefragt hätten, hätte ich sagen müssen, Kinder aus akademischen Haushalten gehen damit sehr viel normaler und häufiger um als in anderen Kontexten. Hat sich jetzt ein Stück weit aufgelöst. Also ich glaube, wir kommen da weg von diesem Digital Divide. Aber das beschäftigt SchülerInnen tatsächlich auch. Also das merke ich auch in Austauschen mit denen, dass die wirklich auch einfordern, wir wollen da geschult werden. Wir wollen eben nicht alleine gelassen werden mit dem System, um dann eine GFS zu schreiben oder anderes, sondern bringt mir auch bei, da sinnvollen Umgang zu pflegen. Also wie kann ich mir dann beispielsweise die Mitternachtsformel nochmal erklären lassen? Wie lasse ich mir da individualisierte Aufgaben stellen, um meinen Lernweg zu verbessern? Und da müssen wir hinkommen. Also das wirklich auch so zu nutzen, dass es einen Mehrwert für die SchülerInnen hat und eben nicht einzig und allein als Ordnerablage genutzt wird.
Und was ich so in den letzten Jahren immer mitbekommen habe, ist ja diese Dreiteilung. Also ich finde Bund, Land und dann Kommune, die der Träger ist und die Ausstattung macht. Ich sage mal, eine Ebene müsste eigentlich weg, aber ich weiß nicht welche. Ist das möglich, dass diese drei so gut zusammenarbeiten? Weil ich meine, der Bund gibt manchmal Geld, ist aber nicht zuständig. Die Ministerien oder die Kultusministerien in den Ländern sagen auch nicht ganz klar, diese Ausstattung braucht man, weil dann müssten sie es zahlen und nicht die Kommunen. Ist das ein bisschen zu viele Zuständigkeiten?
Ich glaube, in der föderalen Struktur, wo wir sind, haben wir keine andere Möglichkeit, das so zu gestalten. Also der Bund, bin ich froh, wenn er das Geld gibt. Wir sind jetzt gerade dabei, den Digitalpakt 2 für Baden-Württemberg vorzubereiten, wie der aussehen kann. Wir brauchen aber dringend die kommunale Seite, weil ich eben nicht als Verwaltung in Stuttgart steuern möchte, wie jetzt vor Ort gelernt und gelehrt wird. Also das braucht ja auch noch die pädagogische Freiheit. Wir haben letztes Mal sehr intensiv mit den kommunalen Spitzen darüber diskutiert, ob es einen Warenkorb gibt, den das Land zur Verfügung stellt und woraus man dann im Prinzip Geräte nimmt, die dann einheitliche Standards sind. Das wollten sie dann nicht. Sie wollten ihre Autonomie vor Ort haben, um dann zu gucken, was passt in mein Netz rein, weil ja oftmals, nämlich jetzt mal die Stadt Stuttgart, die da mit Administration und anderem und Einbindung in ihre digitale Welt der Stadt bei den Schulen einfach ein Netz geschaffen haben, wo es schwer wäre, dass jetzt ich als Land oder als Stuttgart das als Verwaltung nochmals steuere. Also von daher, ich glaube, die Autonomie vor Ort braucht es. Und trotzdem bin ich auch jemand, wo immer schaut, was können wir außerhalb von dem flächendeckend zur Verfügung stellen. Also wo gibt es Dinge, wo ich sage, das hat einen Mehrwert für die Lehrkräfte, für die SchülerInnen, für das Arbeiten in der Schule, wo ich als Land wirklich ihn zur Verfügung stellen kann und ihnen somit ein Stück weit Unsicherheiten wegnehmen kann. Und alles andere über die Ebenen hinweg, da müssen wir uns halt gut verständigen, da müssen wir gute Lösungen finden. Aber in der aktuellen föderalen Situation sehe ich da gar keine andere Möglichkeit, als gut zusammenzuarbeiten.
Und in Ihrer Rolle würden Sie ja auch nicht sagen, wir lassen das föderal und machen nur Bund und Kommune, oder?
Ich, ehrlicherweise jetzt beim Digitalpakt haben wir zwar das Geld dazu gegeben, aber wie jetzt die Förderung vor Ort ausschaut, wird ja uns beispielsweise schon auch sehr stark vom Bund mitgenommen. Nehme ich jetzt beispielsweise das Thema Startchancenprogramm außerhalb vom Digitalen. Da haben wir eine Verwaltungsvereinbarung, aber da ist ganz klar geregelt, was die Gelder leisten sollen, wo sie ankommen sollen. Das sind wir im Prinzip nur durchreichende Hand, in Anführungsstrichen. Bei anderen Sachen, finde ich, muss es halt schon auch zum Land passen. Wenn ich eine digitale Bildungsplattform beispielsweise anbiete, dann muss ich halt gucken, dass ich auch die Bildungsinhalte entsprechend zur Verfügung stelle, dass ich denen Möglichkeiten gebe, auf ihre Art und Weise digitales Lernen zu ermöglichen. Von daher, also ich habe jetzt auch noch nicht die Forderung gehört, dass das Land sich rausnehmen soll, sondern eher von kommunaler Seite, lasst uns doch einfach raus und gebt uns das Geld einfach und lasst uns damit machen, was ich halt in dieser Struktur, wie wir es einfach momentan haben, auch nicht leisten kann. Also ich kann es einfach als Land auch gar nicht leisten.
Ja, klar. Und dann fehlt wahrscheinlich auch der direkte Zugang zum Bedarf an der einzelnen Schule, die eine Kommune natürlich mehr hat. Jetzt haben wir in Baden-Württemberg seit diesem Jahr das neue Fach Informatik und Medienbildung in Klasse 5 und 6 und das läuft jetzt hoch bis Klasse 10. In vielen Bundesländern gibt es das auch schon, also Sachsen und Thüringen hatte ich schon mal genauer reingeguckt. Jetzt sind Informatiker und Medienpädagogen für mich extrem unterschiedliche Typen. Also beim Informatiker, wir haben da alle so ein Bild von, wir haben auch bei den Medienpädagogen ein Bild von und so ein bisschen im Spektrum könnten sie manchmal gar nicht weiter auseinander sein. Wie kriegt man das zusammen, dass es einfach wird?
Also vor allem dadurch, dass sich die Schwerpunkte ja entwickeln in diesem Fach. Und wenn man jetzt mal von dem ausgeht, was Baden-Württemberg schon hat, der Basiskurs Medienbildung Klasse 5 und 6 und dann das Fach Informatik Klasse 7, kann man sich im Prinzip auch so vorstellen, dass halt jetzt im Klasse 5 und 6 informationstechnische Grundlagen dazukommen und vor allem halt auch das Thema KI mit reinkommen muss. Ist aber schon ein extrem ein Schwerpunkt hat beim Thema Medienkompetenz, Medienbildung. Und ab Klasse 7 verändern sich aber dann die Schwerpunkte und so muss man sich auch das im Prinzip nach oben hin entwickelnd vorstellen, dass ich am Ende natürlich die Anschlussfähigkeit habe, dass ich auch einen Leistungskurs Informatik ablegen kann, Aber der Mehrwert jetzt habe ich halt, dass ich alle Schülerinnen und Schüler mit drin habe, egal ob die affin sind nach Klasse 7 oder nicht. Ich schaffe es wirklich, diese Themen bis Klasse 11 aufwachsend komplett den Kindern, den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Und das halte ich in der heutigen Zeit halt einfach für so extrem wichtig. Und das Fach soll ja auch sehr an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler entlang sein. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft merke, in meiner Klasse passiert gerade irgendwas im Kontext von Mobbing oder auch im Kontext von irgendwelchen TikTok-Friends, die nicht gerade positiv und förderlich sind, dass ich das halt dann auch aufgreifen kann. Es ist schon so, dass wir jetzt bei der Bildungsplanerstellung gemerkt haben, wie dass da zwei Welten auch zum Teil aufeinander kommen und versuchen, aber diese Welten einfach zusammenzubringen und beide ihre Schwerpunkte drin zu lassen und zu gucken, wie dass wir eben auch beides gut abbilden können am Ende. Aber ich glaube, man muss nicht die Angst haben, dass das eine das andere überlagert oder rauswirft oder ersetzt, sondern es ist eher ein hybrider Prozess, der da stattfindet.
Haben die Informatiker da einen Startvorteil, weil es das Fach schon gab? Es gab die Ausbildung zum Informatiklehrer und die Medienpädagogik da jetzt praktisch so neu in so ein, ja, in so ein bestehendes System schon irgendwie reinkommen möchte?
Also ich gehe davon aus, dass wir vor allem ab Klasse 7, 8 dann aufwachsend mehr Informatiklehrkräfte drin haben als in Klasse 5 und 6, wo ich so die Grundlagen schaffe. Das haben wir jetzt beim Basiskurs Medienbildung schon gemerkt, dass da halt vor allem Lehrkräfte aus dem naturwissenschaftlichen Bereich dann in Klasse 5 und 6 das Fach unterrichtet haben. Und so wird es auch weitergehen. Wir stellen da Fortbildung zur Verfügung. Wir haben ja die Lesehilfen zur Verfügung gestellt, um auch die Lehrkräfte in Klasse 8 aufwachsen zu haben, habe ich vor 2 Wochen im Konstanz dieses Kontaktstudium Informatik, das jetzt auch ein Stück weit neu ausgerichtet wird. Wir haben auch die Plätze verdoppelt von 200 auf 400. Also da auch wirklich den Nachwuchs nochmal zu generieren. Und ich finde es großartig, wirklich, da sitzt man hat 400 Lehrkräfte vor sich, die ja schon ihr Fach durchstudiert haben, denen man dann erklärt, wie viele ECTS-Punkte das jetzt gibt, wenn sie den Studiengang machen. Und die machen das, also die lassen sich jetzt darauf ein, dieses Schuljahr zu nutzen, um dann Informatik zu unterrichten, und das ist echt super. Also von daher, wir bauen da auf, wir bereiten es vor, dass wir dann wirklich auch das, was bisher noch nicht in der Schule verankert ist, auch darstellen zu können. Und so brauchen wir am Ende unterschiedliche Personen, die das auch stufenweise anders unterrichten können.
Haben wir denn dann jetzt noch aktuell noch einen Mangel an Informatiklehrern, die es dann in 2, 3, 4 Jahren bis zur Klasse 9 und 10, 11 unterrichten müssen, oder? Wird man es so gerade schaffen?
Ich denke, man wird es so gerade schaffen. Also ich habe da keine Problemanzeigen, auch durch das, dass wir die Studienplätze erhöht haben in dem Bereich. Das Kontaktstudium gab es ja schon. Da haben sich in den letzten Jahren, ich glaube, so 1300 Lehrkräfte schon fortgebildet. Wir haben dann noch diesen 2-jährigen Aufbaukurs Informatik. Aber zu sagen, es gebe keinen Mangel, ist im Lehrkräftebereich immer falsch, weil wir wissen natürlich, dass Lehrkräfte wie Informatiker, Physiker immer schwieriger zu bekommen sind und wir natürlich auch regionale Unterschiede haben. Also danach wird sicherlich eine Schule bei mir anrufen und sagen, also uns fehlt der Informatiklehrer. Aber wir haben in dem Fall ja wirklich konkret bei den Schulen angefragt, nennt euch euer, also was braucht ihr, wie viele Lehrkräfte fehlen euch, und meldet die dann zum Kontaktstudium an. Also das ist jetzt wirklich sehr spezifisch nochmals bei den Schulen abgefragt worden, was braucht ihr für die kommende Zeit.
Was wir jetzt merken ist, wenn wir wirklich Informatik so durchgehend unterrichten, wir brauchen wieder größere Computerräume. Also die Situation, die Sie vielleicht auch in Ihrer Schulzeit dann kennen, man war wie zu 20, 30 an einem Computerraum und saßen zu 2, zu 3 an einem Rechner. Da kann ich nicht wirklich programmieren. Also eigentlich brauche ich ein Endgerät pro Schüler, damit ich gut unter Informatik programmieren unterrichten kann. Und da werden die Kommunen sich wahrscheinlich auch bedanken, dass sie jetzt erstmal wieder eine Ausstattung räumlich herstellen müssen. Gab es da schon ein Feedback?
Bisher noch keins tatsächlich, aber die Computerräume waren für die Kommunen bisher, und jetzt wird trotzdem danach wahrscheinlich eine Stadt anrufen und sagen, wir haben ein Problem. War jetzt bei meinen Austauschen nie das große Thema, auch weil da ganz häufig einfach Betriebe hinten dran stehen und sagen, wir haben hier ein auslaufendes Modell, wollt ihr das für euch bei euch nutzen? Oder das wird man sehen in der Folge, wie sich das entwickelt. Ich denke, man kann ja auch viel nach wie vor auch dann auf dem Tablet machen. Also wie tief muss ich da ins Programmieren reingehen? Also von daher bisher noch keine Problemanzeige, aber wir werden natürlich hören. Genau.
Ja, wir machen es auch. Also Tablet in der 5, 6, 7, da kann man auch Scratch mitmachen. Aber dann natürlich, wenn Python irgendwann programmiert werden soll, wenn das. Ich meine, beim Informatik und Medienbildung extrem, aber wahrscheinlich auch in anderen Fächern immer mehr. Durch KI haben wir enorme Erkenntnisgewinne in den Fächern oder in den Fachbereichen. Ich hatte irgendwo gehört, in Brüssel sagten Experten, die Forschungsgeschwindigkeit wird sich in einigen Fachbereichen verzwanzigfachen. Wenn man das überlegt, was 200 Jahre gebraucht hätte, braucht jetzt nur noch 10 Jahre in bestimmten Chemie, Physikbereichen. Unsere Bildungspläne kommen so alle 12, 16 Jahre neu. Müssen wir die Bildungspläne irgendwie ganz anders angehen, weil dass die Inhalte sich so schnell ändern?
Wir haben tatsächlich uns schon 2020 verabschiedet davon, alle 12 Jahre oder alle 10 Jahre, wie es davor war, einen Bildungsplan zu erstellen oder so eine große Bildungsplanreform anzugehen, sondern wir haben immer gesagt, wir passen die Inhalte zeitlich nah an. Also jetzt beispielsweise Chemie, Physik muss man sowieso anpassen, weil KMK-Vorgaben sich geändert haben oder die KMK Beschlüsse in den Fächern gefasst hat, wie jetzt in der Oberstufe unterrichtet werden soll. Und das wird auch so weitergehen. Also wir haben nicht mehr vor, irgendwelche großen Bildungsplanreformen zu machen, sondern packen da den Bildungsplan an, wo es notwendig ist. Und ich sage ja auch immer, der Bildungsplan lässt ja eigentlich ganz viel Freiraum. Ja. Als Lehrkraft habe ich da ja, ich muss Kompetenzen am Ende vermittelt haben, aber ob ich jetzt Evi Priest in der 10. lese, entscheidet sich nur, ob es dann je nachdem als Lektüre im Abitur drankommt. Da muss ich es natürlich lesen. Aber was für Medien ich nutze, da bin ich ja komplett frei. Ich fand deswegen auch die Diskussion um Haftbefehl so schwierig, weil natürlich kann eine Lehrkraft Haftbefehl im Unterricht thematisieren und lesen und auseinander. Er braucht halt dann die Materialien dazu und er muss sich damit auseinandersetzen. Er sollte das Buch gekannt und gelesen haben, aber es steht jeder Lehrkraft frei, wie ich die Kompetenzen am Ende vermittle, welche Lektüren ich dazu verwende, wenn ich jetzt den Bereich Deutsch nehme. Genauso in anderen Fächern. Also klar, ich habe ein Ziel, das drinsteht, aber wie ich dieses Ziel erreiche und was ich dafür nutze, da sind wir wirklich sehr, sehr frei.
Okay. Wenn dann der Bildungsplan agiler wird, dann müssen wahrscheinlich auch die Bildungsmedien agiler werden und auch der Zulassungsprozess, weil es dauert ja immer, bis eine Redaktion ein Buch fertig schreibt zu einem neuen Thema. Bis es dann zugelassen ist, ich glaube so zwei Jahre realistischerweise in einigen Fächern. Oder brauchen wir es dann wie in Südkorea so dieses intelligente Schulbuch, was ganz adaptiv angepasst werden kann? Und wie sieht es dann mit der Zulassung an? Muss man dann sagen, okay, wir lassen einfach mal das System zu, nicht mehr jeden einzelnen Inhalt. Wie kann man das dann pragmatisch oder praktisch durchführen?
Also schon jetzt ist das Schulbuch Zulassungsprozess nicht so, dass jedes einzelne Schulbuch ganz tief inhaltlich geprüft wird. Da wird geschaut, ob da...
Außer in Bayern.
In Bayern ja, bei uns aber nicht. Also sie werden nur stichprobenhaft durchgeguckt. Es wird geguckt, ob irgendwelche kritischen Inhalte drin sind oder ähnliches. Und deswegen haben die Verlage eigentlich auch viel Möglichkeiten, in ihren Schulbüchern Dinge abzubilden, die natürlich am Ende das Lernziel erreichen sollen. Und ich wäre froh, wenn diese Inhalte adaptiver werden. Also ich habe immer gesagt, das bringt eigentlich nichts. Und das geht jetzt nicht gegen die Verlage, weil die haben sich da auch weiterentwickelt. Aber gehen wir mal 2, 3 Jahre zurück. Das Geschichtsbuch, das dann von analog in digital verwandelt wurde, aber eigentlich das gleiche den gleichen Inhalt abspielt und eben nicht, was ich am Anfang als naive Vorstellung hatte, ich klicke dann drauf und dann wird mir auch noch ein Film dazu gezeigt oder ich bekomme ein Quiz dazu, um meinen Lernstand abzufragen. Das hat ja wirklich gedauert, bis das so weit war. Und inzwischen gibt es das in vielen Schulbüchern und ich hoffe, dass man da wirklich auch in so eine Entwicklung reinkommt, dass ich da auch schnell drauf reagieren kann. Das ist in Mathe jetzt was anderes, weil da wird halt 1+1 auch in Zukunft 2 sein, vermutlich.
Hoffentlich.
Und Formeln werden sich auch nicht wahnsinnig verändern. Und in anderen Bereichen, Geschichte beispielsweise, wie Sie sagten, das, was jetzt momentan passiert an Geschichte, was wir jetzt die letzten 5 Jahre hatten mit Pandemie, mit Kriegen, mit Krisen auf der Welt. Ich meine, Geschichtsbücher haben heute eigentlich schon ihren Geschichtsbezug ja an vielen Stellen gar nicht mehr aktuell, sage ich jetzt mal.
Jetzt ein Punkt, wo ich mir auch noch nicht sicher bin oder nicht fertig gedacht habe, aber 1+1 ist 2, haben Sie gesagt. Ich glaube, das ist die Wissenschaft, die Trump da oder eine neue Trump-Welt nicht negieren kann. Aber auch die Naturwissenschaften kommen ja immer mehr unter Angriff. Klare wissenschaftliche Ergebnisse werden angezweifelt. Brauchen wir einen Wissenskanon, damit wir als Gesellschaft irgendwie uns orientieren, an dem wir sagen, das ist erstmal jetzt wahr und das vermittle ich? Oder ist das zu hierarchisch von oben? Also ich bin da auch noch nicht fertig im Denken, aber ich sehe, dass wenn Schülerinnen und Schüler oder Großeltern dann teilweise Sachen glauben, ist es schwer, ihnen dort was gegenzusetzen.
Spannende Frage, mit der ich mich jetzt tatsächlich auch noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Also ob wir Wissen vorgeben und sagen so, das glaubt ihr und Punkt. Oder ob wir uns an jeder Stelle auf Diskussionen einlassen. Also tatsächlich, ob eins und eins noch zwei ist oder ob es da nicht irgendwie eine Metaebene gibt, die das widerlegen kann. Tatsächlich spannende Frage, wo ich jetzt auch keine abschließende Antwort drauf habe. Ich glaube, man muss sich schon nach wie vor auf Diskussionen einlassen. Bin aber auch immer jemand, der Wissenschaft komplett verteidigt und sagt, wir haben da unsere Erkenntnisse und nein, ich möchte nicht, dass wir nochmals experimentieren, ob die Pest eine kritische Krankheit darstellt oder nicht. Und ich will auch nicht drüber diskutieren, wie die Veränderung der Luft sich darstellt, wenn ich halt CO2-Ausstoß beispielsweise. Das kann man unterschiedlich, schwierig finden oder schlimm finden und die Veränderungen, die damit auf uns zukommen. Aber ich kann es halt nicht wegdiskutieren. Ich kann mich auf diese, und das finde ich, gab es ja auch mal eine Diskussion bei, als es um die ganzen Talkshows ging, was sind das eigentlich für Schwerpunkte, wenn ich jemanden da sitzen habe, der einer Wissenschaftlerin erklärt, dass ihre wissenschaftlichen Forschungen einfach falsch sind? Mhm. Und wie gewichte ich das? Und wo braucht es dann eben auch tatsächlich mal so ein korrigierendes Medium, also das dann wirklich reingeht und sagt, sorry, diese Behauptung ist falsch. Also das würde ich mir echt manchmal wünschen, dass so wirklich gleich ein Korrektiv da ist und das darstellt. Also gerade in Social Media Dinge behauptet werden, ohne dass da irgendjemand mal dagegen geht und sagt, das nehmen wir raus, weil das stimmt einfach nicht. Oder ich gehe rein und sage, diese Meldung ist falsch. Also das tatsächlich da, ja, spannende Frage.
Ja, also ich hatte vor einer Woche einen Vortrag vor naturwissenschaftlichen Lehrer, MNU, um ihnen zu sagen, hey, Nachrichten und Informationskompetenz, schiebt das nicht immer an die Gesellschaftswissenschaften und die Sprachen, sondern das ist ganz, ganz essentiell in den Naturwissenschaften. Wissenschaftliches Denken und dann hinterfragen und dieses, wie angesprochen, false bias. Also nur weil zwei Leute jetzt in den Medien sagen, der eine ja, nein, heißt das nicht, dass der Zuschauer sagen muss, oh, 50-50. Vielleicht gibt es Klimawandel, vielleicht nicht. Ist, glaube ich, eine große Herausforderung für uns jetzt als Gesellschaft noch. Meine letzte Frage, wenn Sie so die Augen schließen, in 30 Jahren, wie sieht Schule dann aus?
Jetzt darf ich natürlich kein Beispiel an Schule nennen, weil dann alle anderen Schulen sagen, okay, ich komme da gar nicht dran. Das ist nämlich, glaube ich, gerade momentan die schwierigste, dass wir oftmals von Leuchtturmschulen sprechen und damit zeigen will, es geht heute. Also ihr könnt Schule anders gestalten und das ist so mein Punkt. Ich muss heute Schule so gestalten, dass eben auch Fachwissen vermittelt wird, dass die Basiskompetenzen da sind, aber dass ich jungen Menschen auch die Möglichkeit gebe, die Kompetenzen zu entwickeln, die man von ihnen ja einfordert, die wir als Gesellschaft einfordern. Habe da auch gerade momentan ein Riesenproblem, wie auf der einen Seite über junge Menschen geredet wird. Also sind ja dann auch teilweise das Problem im Stadtbild. Sie leisten nichts, sie tragen nichts zur Gesellschaft bei. Auf der anderen Seite sollen sie Rente stabilisieren, unser Land verteidigen. Ja, und das bedeutet aber, ich muss dann auch denen die Chance geben, wenn wir diese Erwartungshaltung haben, dass sie das am Ende auch können, also dass sie Zukunft gestalten können. Und dafür muss Schule sich ändern. Dafür braucht Schule Freiräume, pädagogische Freiräume. Dafür braucht Schule digitale Kompetenzen, die sie vermittelt. Dafür braucht Schule einen kritischen Umgang, einen souveränen Umgang. Und deswegen sehe ich Schule der Zukunft wirklich als einen Ort, der auf der einen Seite wirklich das als Fachwissen, was wir auch gerade diskutiert haben, vermittelt, dass da keine, nichts reinkommt, wo man sagt, Fachwissen braucht man in Zukunft nicht, weil man kann sich ja alles über ChatGPT arbeiten. Nein, wir müssen natürlich nach wie vor die Kompetenzen, was das Fachliche angeht, vermitteln, aber auf der anderen Seite eben auch vermitteln, wie schaffe ich es, in dieser digitalisierten Welt souveränen Umgang zu bekommen? Wie schaffe ich es, kritisch mit dieser digitalen Welt umzugehen? Wie schaffe ich es, im Team zu arbeiten? Wie schaffe ich es, dass ich Probleme lösen kann? Weil das wird eines der wichtigsten Aufgaben sein, Problemlösungskompetenz. Und wie werde ich auch resilient gegen diese Flut an Informationen, die auf uns einbricht? Ich habe vor kurzem ein Zitat von Florence Gau, ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, die auch die NATO berät und so, die sagte, wir uns erreichen heute an einem Tag so viel Informationen, wie ein Bauer im Mittelalter sein ganzes Leben wahrscheinlich nicht mal bekommen hat. Ja. Also das heißt, wie schaffe ich es auch da, resilient damit umzugehen? Und das wäre mein Blick in die Zukunft. Also wirklich auch Schule, die sich dem annimmt. Und das bedeutet wahnsinnige Transformationsprozesse. Das verlangt auch wahnsinnig viel ab. Ich glaube, nur wenn wir Schule so wie die letzten 20, 30 Jahre denken, dann verpassen wir eine Chance.
Brauchen die Schulen dafür mehr Freiheit?
Deswegen bin ich immer so zurückhaltend, mit Beispielen zu nennen, weil eigentlich haben Schulen die Freiheiten. Und wenn ich mit Stefan Ruffahner auf dem Podium sitze, dann wirft er der Politik auch viel vor. Ich kann ihm aber immer sagen, und da stimmt er mir dann auch zu, das, was er in seiner Schule geschaffen hat, ging alles mit den Rahmenbedingungen, die wir geben. Aber es braucht Mut. Ja. Ich war vor 2 Wochen bei diesem Netzwerktreffen der Zukunfts-Day-Schulen, die wir jetzt in so ein Netzwerk einbinden. Und das, was am häufigsten kam, war, ich muss halt mein Kollegium überzeugen, dass ich Schule anders denke. Ich habe viele Möglichkeiten, ich habe auch viele Freiheiten, aber das kann ich ja nicht als einzelne Lehrkraft antreiben. Also muss ich gucken, wie schaffe ich einen Prozess im Kollegium und wie schaffe ich das Vertrauen der Eltern, dass ich Schule verändere. Dass Schule nicht so ist, wie sie es gekannt haben, wie wir es vor 30 Jahren gekannt haben. Also es braucht auch Vertrauen bei der Elternschaft, dass Schule dann auch und vielleicht auch besser funktioniert.
Gebe ich Ihnen im Grunde recht, auch wenn wir jetzt die Wut Oesching angucken, da hatte man halt die Möglichkeit, dass ein Kollegium, wenn da jemand sagt, ich komme dann gar nicht zurecht mit dem neuen Konzept, dann ist der eine oder andere auch gewechselt. Also ich kann nicht alle Lehrer wechseln lassen, die mit diesem neuen Konzept nicht. Dann haben wir irgendwo eine Schule mit, ich kann ja auch sprechen. Wir brauchen also was in der Breite auch funktioniert, klar. Aber mitnehmen ist wahrscheinlich dann die Herausforderung. Kleines Beispiel, was wir jetzt haben bei uns an der Schule. Wir haben 1650 Mal das Buch Wolf von Sascha Stanicic gekauft. Jeder Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse hat das Buch bekommen. Mhm. Wieder auch so ein bisschen als Gegenantwort auf diese algorithmische Zentrifuge, wo jeder in seiner Blase da ist. Jeder 5-Klässler, jeder Lehrer, jeder 12-Klässler, viele Eltern kennen jetzt diese Geschichte. Mhm. Und wir können uns darüber austauschen. Wir können es auch fächerübergreifend machen. Es wird in Kunst behandelt, es wird in Ethik behandelt. Gestern haben wir auch gesehen, im Sportunterricht wurde es behandelt. Und wir haben ja nicht mehr den Fall, wie früher, alle kannten Schneewittchen, zu unserer Schulzeit wahrscheinlich noch. Das ist jetzt wesentlich heterogener. Wir versuchen wieder so ein schulisches Narrativ zu entwickeln, worüber wir uns austauschen können. Und ich kann dann in 5 Jahren in der 10. Klasse im GK-Unterricht sagen, und guckt mal, hier geht's um Macht. Das war ähnlich wie bei diesen Mobbing-Erfahrungen von dem Jungen im Wolf. Und das ist, glaube ich, was Schulen einfach annehmen. Wie Sie sagen, man hat Freiheiten, man muss sich Sachen aussuchen, wo man Impact hat bei den Schülerinnen und Schülern und dann Begeisterung wecken.
Genau, Begeisterung wecken, und deswegen wollte ich auch die Schule überhaupt mit nennen, weil das ist schon, da brauchst du einfach so viel Entwicklung und auch so viel Zutun von außen, dass das funktioniert. Aber ich glaube, jede Schule hat schon die Möglichkeit in sich, und das versuchen wir ja jetzt auch mit der Bildungsreform, also vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir geben 2 Stunden mehr in Physik rein. Da steht aber explizit, das soll nicht zusätzlicher Fachunterricht sein. Sondern wir wollen, dass damit explizit projektorientiertes Arbeiten gefördert wird, dass ich da fächerübergreifend auch agiere, dass ich im Prinzip das nutze, um an das Thema Naturwissenschaften anders ranzugehen. Oder der Projektkurs Engagement und Verantwortung in den Sekundarschulen, Gemeinschaftsschule, Hauptwerk, Realschule, Realschule. Auch das soll ein Kurs sein. Also das soll ich jetzt nicht im Unterricht theoretisch behandeln, wie, was kann mein Beitrag zur Gesellschaft sein, sondern da sollen die Schülerinnen und Schüler rausgehen. Also tatsächlich diese Bildungsreform, neben dem, was wir jetzt in der Stundentafelöffnungsverordnung haben oder in der Notengebungsverordnung in den Möglichkeiten, wollen wir da wirklich auch nochmal schaffen, dass Freiräume geschaffen werden, um auch Schule anders zu gestalten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlichen Dank.
Und das war's schon wieder mit der aktuellen Folge der Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Im Intro habe ich ja noch versprochen, dass ich hier 2 Lieder anhänge. Das werde ich hier am Ende auch machen. Auch wieder KI-generierte Lieder. Einmal klassische deutsche Liedermacher und einmal 60er-Jahre-Pop aus Liverpool. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Moin und herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal ein schönes 2026 und bis zum nächsten Mal.
Wir saßen zusammen Das Band lief ganz still, Frau Boser und ich, weil man antworten will. Wir sprachen von Kindern, von Sorgen und Schutz, von der Welt in der Tasche und all ihrem Schmutz. Dann sprachen wir über den Föderalismus-Tanz, vom Bund und vom Land und dem fehlenden Glanz. Eine Ebene zu viel, hab ich leise gedacht, während irgendeine Kommune die Rechnung macht. Der Digitalpakt, ja, die Technik ist da, 98%, das klingt wunderbar. Doch in meinem Raum nehme ich die Tablets oft fort, denn die KI schreibt den Text und klaut mir das Wort. Was nützt uns das Wischen, das Klicken, das Zoomen, wenn die eigenen Gedanken im Kopf nicht mehr blumen? Wir brauchen Informatik nicht nur als Gerät, sondern damit man die Täuschung im Netz auch versteht.
Class away, 'cause the robot tried the essays today. We need the coding and the computer life, but we gotta teach the children how to do it right. Not just swiping on a glowing glass, but thinking clearly in the front of the class. 30 years on down the road, what will the future hold? Not an ivory tower so high, but a place where we look into the sky. Reading Wolf together, you and me, sharing a story in harmony.
In harmony.
So let's change the plan. Let's be quick, physics projects make the learning stick. It's not about the panic or the fear, it's about the courage to be standing.